Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge APC Cast. Wie immer an meiner Seite die Lara. Hi.
Hi. Ja, Konsti, so langsam, ne, ist er endlich da, der Frühling. Wir freuen uns. Endlich wird's wieder wärmer und die Tage werden wieder länger.
Ja, endlich. Ich bin so froh, dass jetzt auch Frühlingsanfang war und dass man langsam wieder ohne diese drei Jacken rausgehen kann. Boah, aber ja, mit dem Frühlingserwachen kommen ja nicht nur die Blüten und die warmen Tage zurück, sondern auch die kleinen Bewohner in unseren Gärten.
Ja, nach der Winterpause, da erwachen auch die ein oder anderen lästigen Bewohner, die man halt in unseren Gärten so findet. Wir schauen uns heute einige der typischen Schädlinge im Garten an und wie man sich mit manchen Hausmitteln helfen kann und was man präventiv machen kann.
Und außerdem werfen wir einen genaueren Blick auf Ameisen und wieso man gerade jetzt etwas gegen Ameisen machen sollte, bevor man im Sommer ein großes Problem bekommen könnte. Let's go! Tauchen wir also tiefer ein in die Welt der Gartenbewohner und fangen wir an mit den Blattläusen, auch bekannt als Aphidoidea. Mit über 5000 Arten weltweit und ca. 800 Arten bei uns in Mitteleuropa können sie eine echte Herausforderung in der Gartenwelt sein.
Gemeinsam haben alle Arten von Blattläusen, dass sie sich vom Pflanzensaft verschiedener Pflanzen ernähren. Je nach Art bevorzugen sie eine andere Pflanzenart, woher auch teilweise ihre Namen stammen, wie die Sojabohnenblattlaus oder die grüne Gurkenlaus. Blattläuse werden zwischen 1 oder 3 Millimeter klein. Die größten Arten, die werden bis zu 7 Millimeter groß, haben unterschiedliche Farben von schwarz über grün bis gelb.
Ja, und eine relativ bekannte Art ist die Reblaus. Diese Art ist ein sehr problematischer Schädling im Weinanbau. Eingeschleppt wurde dieser im 19. Jahrhundert durch die Einfuhr von Reben aus Nordamerika. Die Wurzel der europäischen Reben waren nicht so widerstandsfähig gegen den Schädling. So verwüstete er Weinberge in ganz Europa und vor allem in Frankreich, was ihr bei ihrer Identifizierung durch Jules-Émile Planchon den passenden Namen Phylloxera vastarix, was so viel wie verlüstende Laus bedeutet, gegeben hat.
Bis heute ist die Reblaus auch noch ein Problem im Weinanbau und findet durch den Klimawandel immer bessere Bedingungen. Und auch wenn man auf Weintrauben aus dem heimischen Garten steht, dann ja, sollte man vor dem Kauf aufpassen, denn in Supermärkten werden teils Reben verkauft, die man nicht einsetzen darf, da sie anfällig sind für die Reblaus. Also vorher besser nochmal genau nachrecherchieren.
Ja, und Blattläuse saugen den Pflanzensaft aus den Pflanzen und ernähren sich davon. Das machen sie mit ihrem Stechrüssel. Der Honigtau, den sie absondern, dient zum Beispiel Ameisen als Nahrung. Die verteidigen dann die Blattläuse sogar gegen Fressfeinde wie Marienkäferladen oder bringen sie zur Vermehrung an andere Pflanzen. An der Einstichstelle können sich Pflanzenviren sammeln, die bis zu Ernteausfüllen fällen können. Außerdem dient der Honigtau als Nährboden für Pilze, welche die Pflanze schädigen können und sie unansehnlich machen. Also, was kann man gegen die Läuse tun?
Ein ganz bewährtes Mittel ist, die Läuse einfach mit einem starken Wasserstrahl abzuspritzen. Blattläuse sind ziemlich unbeweglich und können Distanzen von 20 bis 30 Zentimeter am Boden nicht überwinden. Sind die Triebe aber jetzt total stark beschädigt, dann sollte man sie abschneiden und entsorgen. Das bekannteste Hausmittel gegen die Schädlinge ist eine Lösung aus Wasser und Schmierseife. Wenn es ganz viele sind, kann man auch Neemöle oder ähnliche Präparate verwenden. Dabei sollte man beim Einsprühen der Pflanzen aber darauf achten, dass man alle Seiten gut einsprüht.
Ja, und es gibt natürlich auch einige chemische Mittel gegen Blattläuse wie Acetamiprid. Bei der Anwendung sollte aber immer gut die Packungsbeilage gelesen werden und es sollte als letztes Mittel dann zum Einsatz kommen.
Ein weiterer typischer Schädling im Garten und gerade für Leute, die einen Gemüsegarten haben, super lästig, Schnecken. Große Schäden richten vor allem Nacktschnecken an. Die bis zu 1 Zentimeter großen Ackerschnecken, die roten Wegschnecken und die sehr ähnlichen spanischen Wegschnecken, die zwischen 7 und 14 Zentimeter groß sind. Weinbergschnecken dagegen sind gar nicht so schlimm und haben einen Vorteil, denn sie fressen die Eier von Nacktschnecken.
Das Schadbild sieht man dann meistens nach einer regnerischen Nacht ziemlich deutlich an angefressenen Salatblättern oder Blumen, was den ein oder anderen Gartenfreund dann auch zur Verzweiflung bringt. Abhilfe können physikalische Barrieren mit Schneckenzäunen oder Hochbeeten schaffen. Ein Schutzring um die Pflanze mit zum Beispiel Kalk oder Gesteinsmehl oder auch Nadelholz kann ebenfalls helfen. Jedoch, wenn es regnet, das hebt die Wirkung dann wieder auf und es muss regelmäßig erneuert werden.
Ein weiterer Schädling sind die allgemein bekannten Stechmücken. So sind Ringelmücken, Kuliseta, Annulata und Culex pipiens.
Pipens.
Pipens. Die gemeine Hausmücke und die Überschwemmungsmücken besser bekannt.
Ja, Hausmücken legen Eipakete mit bis zu 350 Eier in Kleingefäße, Regentonnen, verstopfte Abflüsse oder Pfützen ab. Die Entwicklung der Mücken beträgt bei optimaler Temperatur etwa eine Woche. Die adulten Insekten haben einen Radius von nur wenigen hundert Metern und überwintern als begattete Weibchen in einer Art Kältestarre.
Überschwemmungsmücken brüten in unregelmäßig gefluteten Bereichen, wie zum Beispiel überschwemmten Wiesen, und legen ihre trocken-, hitze- und kälteresistenten Eier einzeln auf feuchten Böden ab. Wird diese Wiese dann überschwemmt, entwickeln sich alle Überschwemmungsmücken gleichzeitig und dadurch kommen regelmäßige Mückenplagen zustande. Ihre Flugdistanz beträgt bis zu 10 Kilometer.
Zur Bekämpfung von Stechmücken sollten zuerst mögliche Brutstätten reduziert werden. Das bedeutet Blumenuntersätze ausleeren, Gießkannen umdrehen und ohne Wasser abstellen. Und ein weiteres Mittel ist BTI, der Eiweißkristall des Bakteriums Bacillus thuringiensis israelensis. Das wird auch zur Bekämpfung der Tigermücke verwendet. Hört da auch gerne nochmal in unsere Folge über die Stechmückenbekämpfung rein.
Kommen wir auf einen weiteren Gartenbewohner und ja zum Teil leider auch ungebetenen Gast im Haus zu sprechen, die Ameisen.
Ameisen sind sehr interessante und sehr soziale Insekten, jedoch besitzen sie auch ein gewisses Schadpotenzial. Aber der Reihe nach, es gibt weltweit rund 12.000 Arten von Ameisen. Sie leben in Ameisenstaaten zusammen, wo jede von ihnen ihre Rolle hat. Es gibt Arbeiterinnen, Männchen und Königinnen.
Die Arbeiterinnen, die kümmern sich um das Nest. Das bedeutet, sie verteidigen es, sie bauen es, versorgen es mit Nahrung und kümmern sich um den Nachwuchs, für den die Königin verantwortlich ist. Einmal im Leben der Königin paart sie sich mit den Männchen. Männchen und Jungköniginnen entwickeln Flügel. Bei gutem Wetter im Hochsommer schwärmen sie dann aus und paaren sich während des Fluges. Die Männchen sterben danach und die neuen Königinnen, die gründen dann einen neuen Staat oder wandern in den alten ein. Ihre Flügel verlieren sie nach dem sogenannten Hochzeitsflug. Die Arbeiterinnen, die haben keine Flügel.
Das ist aber jetzt nicht bei jeder Ameisenart so. Es gibt zum Beispiel die Pharaoameise, die sich im Nest selbst fortpflanzt. Die Kommunikation erfolgt über Pheromone, sprich Duftstoffe. So weiß jede Ameise, wohin sie muss und was sie zu tun hat. Und da können sich zumindest unsere Wege bei uns mit der schwarzen oder braunen Wegeameise kreuzen. Beim Picknick ist es eher die Rasenameise, die auf der Suche nach Nahrung ist oder man sich auf ihr Nest gesetzt hat.
Die schwarze Wegeameise, Lasius niger, kommt dabei ziemlich häufig vor. Useless knowledge to go, die Königin in dieser heimischen Ameisenart kann 28 Jahre alt werden oder vielleicht sogar noch älter. Das war aber das älteste Exemplar, das man nachvollziehen konnte. Sie sieht man besonders häufig im Frühsommer, wenn der Hochzeitsflug stattfindet. Dann treten sie wirklich massenhaft, oft unter Steinplatten auf Terrassen oder Wegen hervor. Denn an solchen warmen Orten bauen sie bevorzugt ihr Nest. Oft auch entlang der Gebäude-Südseite. Gelegentlich kommen sie so auch in die Dämmung oder in Hohlräume vom Außenmauerwerk. Oft gelangt sie so auf der Suche nach Nahrung dann eben auch in die Innenräume. Das passiert gerade im Frühjahr, wenn noch nicht ganz so viel Nahrung vorhanden ist.
Man sollte genau suchen, wo die Ameisennester sind. Die Ameisenstraße sollte bei der Suche nicht zerstört werden, denn die Ameisen folgen entlang dieser Straße in ihr Nest und zu ihren Nahrungsquellen. Nahrungsmittel aus der Nähe sollten natürlich entfernt werden und meistens sind es eben sehr kleine Löcher, durch die die Ameise dann ins Haus oder in die Wohnung gelangen.
Die schwarzgraue Wegeameise, die ist tatsächlich nicht als Schädling eingestuft. Sie ist ja lediglich lästig. Anders als die braune Wegeameise, sie gilt als Materialschädling, weil sie Holz zerstören kann.
Für den Laien ist es sehr schwer, die Ameisen zu unterscheiden. Die beiden Arten kann man an ihrer Färbung etwas unterscheiden, wobei das aufgrund der Größe von 2,5 bis 3,5 mm bei der schwarz-grauen Wegeameise und bei 3,5 bis 5 mm bei der braunen Wegeameise nicht zu 100% sicher ist. Also Ameisenbestimmung ist Spezialistenarbeit. Dafür haben wir bei uns zum Beispiel die APC-Tierbestimmung, wo sich unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Biologie unter anderem mit der korrekten Bestimmung von Ameisen, aber natürlich auch von anderen Insekten beschäftigen.
Die braune Wegeameise, die baut ihr Nest bevorzugt in morschem Holz, bei Gebäuden aber auch in intaktem Holz. Sie können auch in der Dämmung oder in Zwischendecken stecken. Gerne an feuchteren Orten eben. Länger bestehende Völker haben mehrere Königinnen. Das Das nennt man dann Polygyn. Etablierte Kolonien umfassen Satellitennester in anderen Orten. Satellitennester sind sowas ja wie Außenposten vom Hauptnest.
Während ihres Nestbaus machen sie dann auch vor wichtigen bautechnischen Hölzern nicht Halt, sodass ein Befall genau untersucht werden sollte. Ein nicht behandelter, massenhafter Befall, der eben nicht durch eine Schädlingsbekämpferin oder Schädlingsbekämpfer untersucht wird, kann zu statischen Schäden führen. Also sollte man auf jeden Fall ein Fachunternehmen zur Hilfe holen, wenn es um holzzerstörende Ameisen geht. Die schwarze Wegeameise kann mit Gelködern bekämpft werden. Wenn man zum Beispiel das Eintrittsloch in die Wohnung gefunden hat, sollte direkt davor der Köder ausgebracht werden und danach, nach der Bekämpfung, natürlich das Loch und andere Ritzen und so weiter schließen.
Das nächste, das ist jetzt kein Schädling im eigentlichen Sinne, auch, ne, aber wenn man ihn auf dem Dachboden hat oder als Autofahrer, ist er dann doch manchmal ein ziemlich unangenehmer Gast, der Marder.
Ja, besonders Autofahrer in Randgebieten zu Wäldern werden es kennen, aber nicht nur dort, sondern auch in dicht bebauten Wohnsiedlungen kann der Steinmarder Martes foina sein Unwesen treiben. Er versteckt sich auf Dachböden, Zwischendecken, Wärmedämmungen und eben auch im Motorraum von Autos, wo es dann zu Bissschäden an Schläuchen und Kabeln kommen kann. Schäden an der Gebäudeisolation können natürlich dann auch sehr schnell im fünfstelligen Bereich liegen.
Marder sind Säugetiere und haben deswegen einen Sonderstatus. Findet man Spuren von Mardern etwa durch den ganz typischen Geruch, Geräusche auf dem Dachboden oder durch Kotspuren, dann sollte man besser einen Fachmann oder eine Fachfrau hinzurufen.
Es gibt jetzt einige Maßnahmen, die zum Schutz vor Mardern angebracht werden können, zum Beispiel mit einem Abwehrkragen an der Regenrinne. So wird das Klettern auf den Dachboden erschwert. Löcher, durch die der Marder ins Innere kommt, nach der Absprache mit einem Schädlingsbekämpfer oder Bekämpferin verschließen. Das verhindert dann eben, dass der Marder ins Gebäude kommt. Bäume, Büsche, die einen Zugang aufs Dach gewähren, sollten mindestens 2 Meter vom Haus auch abgeschnitten werden.
Und wenn man jetzt sein Auto schützen will, dann kann man einen Maschendraht auf den Boden unter den Motorraum legen. Dieser sollte locker schwingen. Das funktioniert aber nur dann, wenn kein Zugang über die Radkästen möglich ist. War bereits ein Marder im Motorraum, dann sollte unbedingt eine Motorwäsche gemacht werden, um die Reviermarkierungen zu entfernen. Dadurch könnten nämlich andere Marder angelockt werden. Danach sollte der Motorraum mit Marder-Abwehrpräparaten eingesprüht werden. Das muss aber regelmäßig wiederholt werden, denn diese Präparate, die halten in der Regel nur ein paar Wochen.
Und wie so oft ist auch hier die Prävention der beste Schlüssel. Garagentore zum Beispiel sollten geschlossen gehalten werden oder, wie wir es vorhin schon gehört haben, Bäume und Büsche sollten am Haus etwas zurückgeschnitten werden. Marder-Abwehrmittel oder akustische Abwehrmittel in den Autos können da auch helfen.
Da ist aber wirklich einiges unterwegs bei uns in den Gärten, oder?
Ja, das stimmt. Aber es ist ja auch nicht alles ein Schädling. Viele Insekten gehören ja auch für ein intaktes Ökosystem dazu.
Und eine ausgewogene Bepflanzung mit heimischen Arten, die kann dazu beitragen, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Schädlingen und den Nützlingen zu halten.
Und wenn wir ehrlich sind, jedes Grün im Garten ist dann auch schöner als irgend so ein trostloser Steingarten.
Ey, da hast du sowas von recht. Wir hoffen, wie immer, euch hat die Folge gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wie immer, ne, am letzten Mittwoch im Monat, wenn dann richtig endlich Frühling ist. Macht's gut.
Ciao.